Brienne. Die alte Steinmauer auf dem Feld war verfallen, doch bei ihrem Anblick stellten sich Brienne die Nackenhaare auf. Hier lagen die Bogenschützen im Hinterhalt und haben den armen Cleos Fry erschossen, dachte sie. Doch eine halbe Meile weiter kam sie an einer weiteren Mauer vorbei, die der ersten stark ähnelte, und plötzlich war sie sich nicht mehr sicher. Die Furchen der Straße schlängelten und wanden sich, und die kahlen braunen Bäume sahen ganz anders aus als die grünen, an die sie sich erinnerte. War sie schon an der Stelle vorbeigeritten, wo Sir James seinem Vetter das Schwert aus der Scheide gerissen hatte? Wo war der Wald, in dem sie gekämpft hatte, der Bach, in dem sie wasserspritzend aufeinander eingeschlagen hatten und dadurch die tapferen Kameraden auf sich aufmerksam gemacht hatten? »Milady, Sir?« Podrick schien nie recht zu wissen, wie er sie ansprechen sollte. »Wonach haltet ihr Ausschau?«
»Nach Geistern.«
»Nach einer Mauer, an der ich einst vorbeigeritten bin. Es ist nicht weiter wichtig.«
Damals hatte Sir James noch beide Hände. Wie ich ihn verabscheut habe, seinen Spott und sein Lächeln.
»Leise, Podrick! In diesen Wäldern können sich Geächtete verstecken.« Der Junge betrachtete die kahlen braunen Bäume, das nasse Laub, die verschlammte Straße vor ihnen. »Ich habe ein Langschwert, ich kann kämpfen.«
»Nicht gut genug.«
Brienne zweifelte nicht am Mut des Jungen, nur an seiner Ausbildung. Er mochte ein Knappe sein, wenn auch nur dem Namen nach, doch die Männer, deren Knappe er gewesen war, hatten ihm schlechte Dienste erwiesen. Sie hatte seine Geschichte stückchenweise aus ihm herausbekommen, während sie auf der Straße von Duskendale nach Maidenpool unterwegs waren. Er gehörte einem unbedeutenden Zweig des Hauses Payne an und war der verarmte Sprössling eines der jüngeren Söhne. Sein Vater hatte sein Leben damit verbracht, reicheren Vettern als Knappe zu dienen. Podrick hatte er mit einer Krämerstochter gezeugt, die er geheiratet hatte, bevor er auszog, um in der Greyjoy-Rebellion zu fallen. Seine Mutter hatte ihn bei einem der Vettern zurückgelassen, als er 4 gewesen war, und war mit einem Wandersänger durchgebrannt, der ihr ein weiteres Kind gemacht hatte. Podrick erinnerte sich nicht einmal daran, wie sie ausgesehen hatte. Sir Cedric Payne war für Podrick so etwas wie ein Vater gewesen, obwohl es sich in den hervorgestotterten Schilderungen eher so anhörte, als habe Vetter Cedric den Jungen mehr wie einen Diener als wie einen Sohn behandelt. Als Casterly Rock zu den Fahnen rief, hatte der Ritter ihn mitgenommen, damit er sich um sein Pferd kümmerte und seine Rüstung säuberte. Schließlich war Sir Cedric in den Flusslanden als Kämpfer in Lord Tywins Heer gefallen. Fernab der Heimat, allein und mittellos, hatte sich der Junge einem fetten Ritter namens Sir Lorimer der Wanst angeschlossen, der zu Lord Leffords Kontingent gehörte und mit dem Schutz des Gepäckzuges betraut war.
»Die Jungen, die den Proviant bewachen, essen immer am besten«, sagte Sir Lorimer gern,
bis er mit einem gesalzenen Schinken erwischt wurde, den er aus Lord Tywins persönlichen Vorräten gestohlen hatte. Tywin Lannister hatte ihn gehängt, um für andere mögliche Diebe ein Exempel zu statuieren. Podrick hatte seinen Teil von dem Schinken bekommen und hätte wohl neben dem Ritter gehangen, sein Name rettete ihn jedoch. Sir Kevin Lannister nahm ihn in seine Obhut, und einige Zeit später schickte er den Jungen als Knappen zu seinem Neffen Tyrion. Sir Cedric hatte Podrick beigebracht, wie man ein Pferd striegelt und die Hufe nach Steinen untersucht, und Sir Lorimer hatte ihm gezeigt, wie man stiehlt. Der Ausbildung mit dem Schwert hatte jedoch keiner der beiden viel Zeit gewidmet. Der Gnom hatte ihn wenigstens zum Waffenmeister des Red Keep geschickt. Doch während der Hungerunruhen hatte Sir Aaron Santagar zu denen gehört, die dem Pöbel zum Opfer fielen, und damit hatten auch Podricks Schwertübungen ein Ende gefunden. Brienne schnitzte 2 Holzschwerter aus abgebrochenen Ästen, um Podricks Können zu überprüfen. Der Junge war zwar langsam mit der Zunge, hingegen nicht mit der Hand, stellte sie erfreut fest. Obgleich furchtlos und aufmerksam, war er unterernährt und dürr und besaß nicht annähernd genug Kraft. Falls er tatsächlich die Schlacht am Blackwater überlebt hatte, wie er behauptete, dann wohl nur, weil niemand es als lohnend erachtet hatte, ihn zu töten. »Du magst dich Knappe nennen«, sagte sie zu ihm, »aber ich habe schon Pagen gesehen, die nur halb so alt waren wie du und dich blutig geprügelt hätten, Wenn du bei mir bleibst, wirst du dich fast jede Nacht mit Blasen an den Händen und blauen Flecken an den Armen hinlegen, und vor Muskelschmerzen wirst du kaum Schlaf finden. Das willst du doch gewiss nicht.«
»Doch«, beharrte der Junge, »das will ich. Die blauen Flecken und die Blasen, ich meine, ich will sie nicht, aber ich will, sehr, Milady.«
Bislang hatte er zu seinem Wort gestanden und Brienne zu ihrem. Podrick beklagte sich nicht. Jedes Mal, wenn er eine neue Blase an der Hand hatte, zeigte er sie ihr stolz. Er sorgte auch gut für ihre Pferde.
»Trotzdem ist er kein Knappe«,
rief sie sich ins Gedächtnis.
»Aber ich bin auch kein Ritter, ganz gleich, wie oft er mich Sir nennt.«
Sie hätte ihn fortgeschickt, nur wo sollte er hin? Außerdem mochte er, obwohl er behauptete, keine Ahnung zu haben, wohin Sansa Stark geflohen war, mehr wissen, als ihm selbst klar war. Eine beiläufige Bemerkung, die er halb vergessen hatte, konnte den Schlüssel zu Briennes Suche bergen.
»Sir? Milady?«
Podrick zeigte nach vorn.
»Da fährt ein Karren.«
Brienne sah ihn. Ein hölzerner Ochsenkarren mit zwei Rädern und hohen Seitenwänden. Ein Mann und eine Frau mühten sich in den Zugriemen ab und zogen den Wagen durch die Straßenfurchen in Richtung Maidenpool. Bauersleute dem Aussehen nach.
»Gemach«, mahnte sie den Jungen, »sie könnten uns für Vogelfreie halten. Sag nicht mehr als unbedingt notwendig und benimm dich höflich.«
»Das werde ich tun, mich höflich benehmen, Milady.«
Dem Jungen schien die Aussicht, für einen Geächteten gehalten zu werden, fast zu gefallen. Die Bauersleute beobachteten sie wachsam, als sie näher trabten, doch nachdem Brienne klargemacht hatte, dass sie niemandem ein Leid zufügen wollte, durfte sie neben ihnen reiten.
»Früher hatten wir einen Ochsen«, erzählte der alte Mann, unterwegs zwischen den verwilderten Feldern, Seen aus weichem Schlamm und verkohlten Bäumen. »Aber die Wölfe haben sich mit ihm davongemacht.«
Sein Gesicht war vor Anstrengung gerötet.
»Sie haben auch unsere Tochter mitgenommen, aber die ist nach der Schlacht wieder nach Duskendale zurückgekommen. Der Ochse nicht.